Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst 3 Menüs und 2 Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7:30 bis 22 Uhr. Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit 2 gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Marcel, bevor wir jetzt zu den Quartalszahlen kommen, was alle natürlich sehnsüchtig erwarten, habe ich mir gedacht, ich gebe dir nochmal ein Lifehack, kostenlos, aber nicht umsonst, wie du bis zu 850 Euro pro Jahr sparen kannst, nämlich wenn du bis zum 30.11. einfach mal über unseren Link in den Shownotes, lieber Marcel, mal deine Kfz-Versicherung vergleichst. Hast du das schon auf dem Schirm gehabt? Weil nächste Woche ist es ja schon wieder soweit.
Genau, ich hatte es auf dem Schirm, denn ich hatte eine Erhöhung bekommen und das war natürlich nicht so schön. Ja.
Und das Coole ist natürlich, wir wollen euch natürlich auch immer mehr und mehr helfen, mehr Geld zum Investieren zu haben, sei es in Form von Dividenden oder auch solchen Naturaldividenden. Und deswegen haben wir hier einen kleinen Partner heute für uns mit dabei, nämlich tarifcheck.de. Wie gesagt, Link dazu gibt es in den Shownotes. Und dass man hier echt sparen kann, Marcel, das haben wir ja schon im Vorhinein gemacht. Du bist nämlich aktuell bei der AXA versichert, hast keine Schäden, Schadensfreiheitsklasse 8, kriegst keine Berufsrabatte, hast keine Kinder unter 17 im Haushalt und auch keine Jahreskarte des öffentlichen Nahverkehrs. Also das sind ja alles so Boni, die sie mit reinrechnen. Aber du bist so gefühlt wie jeder deutsche Mitglied des ADACs. Und jetzt schauen wir uns mal dein Ergebnis an, was du sparen könntest. Bist du bereit?
Ja.
Es macht jetzt gerade alles zusammen. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Du willst ein Vollkasko?
Genau.
Selbstbeteiligung bei Vollkasko? Wie viel?
300.
300 Euro. Selbstbeteiligung bei der Teilkasko?
150.
150. Dann möchtest du die Werkstatt selber auswählen?
Natürlich.
Gehst du in den Hinterhof? Ja, freie Werkstattauswahl. Und du willst jährlich, monatlich oder halbjährlich und vierteljährlich zahlen?
Halbjährlich.
Halbjährlich, okidoki. Und das übernehmen wir. Und der niedrigste Preis kommt natürlich zuerst, aber das müsst ihr natürlich individuell. Und da geht es schon los. Preis-Leistungs-Empfehlung ist dann zum Beispiel einer, Marcel, und da würdest du nur 857 Euro im Jahr zahlen. Aber es gibt auch andere Versicherungen, die machen es für 1.200 Euro. Deswegen, vergleichen lohnt sich. Ich schicke dir jetzt nochmal den Link von den Shownotes. Natürlich, du findest ihn auch auf Instagram. Also macht super gerne über uns. Wir würden uns total freuen, weil der Rest der Folge ist jetzt auch werbefrei heute, Marcel.
Ja, ne, guter Hinweis auch. Also generell, wer eine Erhöhung bekommt, hat natürlich ein längeres Sonderkündigungsrecht. Und dann kann man natürlich auch den Link länger nutzen. Macht natürlich Sinn, hier relativ schnell zu reagieren, denn wenn man hier wirklich 200, 300 Euro sparen kann im Jahr, würde ich sagen, ist der Sparplan ja gerettet.
Ja, und wenn du das nochmal hochrechnest, eine Verdopplung im Schnitt alle 7 Jahre bei einem ganz einfachen ETF, ja, und 200, 300 Euro im Jahr, das sind auch am Ende 3000 Euro in 10 Jahren, das ist richtig viel Geld.
Ist kein Kleinvieh.
Genau. Ja. Und selbst wenn, es macht auch Mist und schmeißt auch wieder Dividenden ab.
Korrekt.
Aber es gab Quartalszahlen, alle haben sehnsüchtig drauf gewartet, Marcel. Und nämlich, das ist die Aktie von wem oder was?
Ja, du warst ja ganz begeistert, als ich gesagt habe, Mensch, die sind ja mit dabei heute. Und
ja, sicher.
Da hast du gar nicht mit gerechnet, ne? Da
nee.
Warst du schon.
Also, erzähl mal.
Ja, es war natürlich das Highlight in dieser Woche. Nvidia-Zahlen, alles hat drauf gewartet, auch wenn die Märkte trotzdem relativ positiv durch die Woche schon gekommen sind. Ja, hat alles auf Nvidia geblickt und dann war eben es soweit. 22:20 Uhr kamen dann die Zahlen und man muss sagen, das dritte Quartal ist natürlich wieder sehr erfolgreich abgelaufen. Man hat deutlich höheren Gewinn ausweisen können. Man hat auch hier wieder den Umsatz geschlagen von 35 Milliarden, konnte man also da auch schon wieder 93% zulegen im Vergleich zum letzten Jahr. Also man hat auch hier 2 Milliarden übertroffen. Das ist wirklich hervorragend und der Rekordumsatz im Rechenzentrumsgeschäft von 30,8 Milliarden alleine, das ist schon wirklich sehr viel und 17% mehr als im zweiten Quartal und 112% mehr als im Vorjahr. Man sieht also, Rechenzentren sind weiterhin das Thema, auch der Umsatz liegt hier richtig gut zu und Jason Huang, der CEO und Gründer von Nvidia, das KI-Zeitalter ist im vollen Gange und treibt einen weltweiten Wechsel zu Nvidia-Computern voran. Ja, Chapeau kann man nur sagen. Er betont auch weiterhin, die Nachfrage nach Hopper und die Vorfreude auf Blackwell in voller Produktion sind unglaublich, da die Hersteller von Basismodellen Vortraining, Nachtraining und Inferenz skalieren. Top-Werte, Top-Aussagen natürlich auch hier. Ja. Und er ist ja keiner, der jetzt sich so rasend feiern muss, sondern man muss schon sagen, das, was er erzählt, hat Hand und Fuß. Der Ausblick für das vierte Quartal mit 37,5 Milliarden Dollar statt den erwarteten 37 Milliarden auch schon wieder 500 Millionen unfassbar in Front höher als gedacht. Das heißt, wenn man dann nochmal besser abliefert, kommt man vielleicht wieder auf die 38 irgendwas. Ne? Also Hut ab, die Aktie relativ neutral, mal kurz ins Minus geschwankt, wieder ein bisschen ins Plus. Muss man sagen, eine relativ moderate ja auch Entwicklung der Aktie und das kommt hier natürlich auch zugute. Trotzdem die Flüsterschätzung, deswegen die Aktie kurzzeitig mal 4% im Minus, die lagen ein bisschen höher. Man hatte doch mit einem etwas größeren Beat gerechnet, aber ganz ehrlich, Philipp, das ist natürlich schon, ich meine, wenn man da 2 Milliarden schon drüber liegt, auf diesem wirklich ohnehin schon sehr ambitionierten Ziel, dann muss man sagen, tippitoppi, ich bin und bleibe natürlich investiert, werde auch dabei bleiben, denn das Investment Case ist intakt, Philipp. Das Wachstum ist intakt. Die Story scheint mir noch sehr viel weiter zu gehen als das, was wir vielleicht manchmal auch sich vorstellen können. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wenn alle auf KI umsteigen und auch Daten und so weiter, alles auch exponentiell weiter ansteigt, dann wird hier die Nachfrage nach Blackwell ähnlich wie Hopper sein und vielleicht sogar darüber hinausgehen. Ne? Und das ist wirklich faszinierend, top. Und dazu muss man sagen, dass auch die anderen Bereiche bei Nvidia gut performt haben. Gaming war seit 2 Jahren mal wieder auf einem Niveau, den wir so lange nicht gesehen haben. Es ist zwar kein wahnsinniger Treiber im Vergleich zum Rechenzentrengeschäft, aber es ist trotzdem gut. Auch die Automotive lief gut, also auch da Wachstum, auch ganze visuelle Geschichte ist im Prinzip auch da deutlich im Wachstum. Und das muss man sagen, bringt hier Nvidia schön auf die Spur.
Ich glaube, ganz wichtig ist hier, ich kann es immer nur wieder sagen, die Margen zu beobachten. Wir haben ja in unserer Folge darüber auch gesprochen, wie wann man verkaufen würde. Da habe ich dich ja auch gefragt. Und sie haben ja die Margen gehalten, nicht wirklich ausgebaut. Und ich glaube, das wird jetzt spannend zu sein, die nächsten Quartale. Sollten sie zum Beispiel mal bei Rohstoffen Engpässe haben oder in der Produktion, ob sie wirklich diese Margen halten können. Oder an der Hand der Marge erkennt man einfach, wie stark ist der Wettbewerb in dem Bereich. Und aktuell zeigt die Marge, sie sind eigentlich alleine, ja, faktisch, in dem, was sie können, in diesem Bereich. Und deswegen Glückwunsch an alle, die investiert sind. Ich muss dir ehrlich sagen, wir haben ja auch darüber gesprochen, einige schreiben uns ja, was soll ich jetzt machen? Ich bin hier voll im Plus, seit einem Jahr 193%. Und wir haben ja auch so ein bisschen darüber geschrieben, dass es ganz interessant ist, weil jemand, der 90% im Minus wäre, würde sich dieselbe Frage stellen wie jemand, der jetzt vielleicht 200% im Plus ist. Ich habe dir dazu meine Meinung geschrieben, wenn ich mich mit etwas nicht mehr wohlfühle, dann finde ich, sollte man sich davon trennen. Aber Menschen haben ja auch viele Laster. Alkohol, Zigaretten, Drogen. Mein Laster ist Aktien kaufen. Ja, also so hat jeder irgendwo sein...
Päckchen, was ja, du tut mir nicht leid für dich.
Ja, und das ist einfach so der Punkt. Ich finde, jeder sollte sich vielleicht auch ein Laster gönnen. Aber wenn man so ein bisschen Höhenflug hat, finde ich es meine Strategie auch zu sagen, jetzt vielleicht mal was vom Tisch nehmen. Und den Rest zum Beispiel, wenn man jetzt 200% gemacht hat in sehr kurzer Zeit und man nimmt sein Investment raus, wenn man danach einfach sagt, ich kann damit gut schlafen. Kann ich jeden verstehen, der das macht. Ganz wichtig ist hier einfach nur, ich glaube, man muss die Story verstehen, man muss das fühlen, man muss das auch spielen. Ich kann es ja nur wieder sagen, ich fühle das nicht so, aber habe ja trotzdem, Marcel, Nvidia mit als größte Position in meinem Depot in Form meines ETFs.
Ja, absolut.
Ah,
das ist so. Ja,
ich trimme meinen ETF jetzt aber nicht, weil Nvidia jetzt so groß ist.
Ja, das ist es ja. Aber letztendlich halte ich mich hier an Costolani. Wenn ich jetzt, ich sag mal, in ein 10-jähriges Koma gefallen wäre oder irgendwo dann eine Schlaftablette genommen hätte, die wirklich so lange hält und dann erst später reingeschaut hätte, hätte ich jetzt noch ein paar Jahre. Nvidia habe ich noch nicht so lange, insofern einfach mal laufen lassen und ich glaube, da ist noch viel zu
holen. Es ging halt auch sehr schnell, ne? Und da muss man auch wieder sagen, Glückwunsch an alle, die eine Unterbewertung hier, also ihr habt in der vollen Unterbewertung gekauft.
Nein,
Und ja, aber wenn die Aktie jetzt 200% gemacht hätte in 10 Jahren, hätte ja jeder gesagt, bah, die habe ich schon so lange, die verkaufe ich jetzt nicht mehr. Aber man hat, das ist mir ja passiert mit einer Constellation Energy oder mit einer CrowdStrike, da muss man einfach sich auch nochmal rein in sich reinhorchen. Fertig, ein Riesenbeispiel, wo ich ja noch nie was verkauft habe, ist Visa. Ja, die dümpelt so über 100% rum. Und bei den anderen, wo ich schon was runtergenommen habe, die sind relativ schnell. Also ich fühle euch, ja. Folgt uns auf Instagram, da können wir über Aktiengefühle den ganzen Tag auch schreiben.
Ja, also ich sehe es auch so, dass man einfach, ich meine, das war ja keine wahnsinnige Unterbewertung, sondern einfach mal dadurch, dass sie einen neuen Markt erschlossen haben, den auch komplett aufgebaut haben und da führend sind, ist einfach eine Neubewertung entstanden, die natürlich seinesgleichen ja mittlerweile sucht, muss man ja sagen. Es gab es so auch noch nicht in der Art. Und vor allem auch in der Höhe und der Geschwindigkeit. Also Hut ab, kann man eigentlich nur, ja, Chapeau sagen. Walmart war auch doch spannend, weil bei Walmart wird ja immer mal geschaut, wie geht es denn eigentlich den ganzen Konsumenten? Sind die noch gut drauf oder haben die immer noch ihren Blues? Und hier muss man sagen, Walmart konnte schon durchaus wieder ordentlich performen. Also auch hier gewinnseitig ist man 5 Cent über den Erwartungen. Das ist durchaus viel, wenn man bedenkt, wie viele Aktien sie auch im Umlauf haben. Und der Umsatz von Hunderten, ja, muss man fast schon sagen, 170 Milliarden Dollar, waren 5,5% mehr als im Jahresvergleich. Bei einer, man muss ja sagen, sinkenden Inflation ist das ja durchaus schon mal gut, wenn man dann trotzdem über 5,5% wächst, obwohl man ja so schon so eine Inflationswelle mitgenommen hat. Das können auch nicht alle. Auch da hat man 3 Milliarden mehr Umsatz bringen können. Und wichtig, Philipp, bei Walmart immer wieder, und das ist auch ein Kurstreiber für diese Aktie, ist der E-Commerce. Denn der läuft bei denen auch weiterhin sehr gut, auf immer mit auch schon ein sehr großen Niveau, 27% Wachstum, Hut ab. Und auch der Ausblick für das Geschäftsjahr 24 konnte sich ganz gut sehen lassen. Umsatzseitig mit 643 bis 675 Milliarden Dollar ist natürlich eine ganz schöne Spanne, aber bei 600 und Milliarden Dollar ist das natürlich auch verständlich. Und gewinnt die Aktie bei 2,22 Dollar und das lag tatsächlich sogar unter den Erwartungen von 2,45 Dollar. Insgesamt aber eben eine Prognoseanhebung seitens eben des Umsatzes und die Aktie, ja, daraufhin mit einem Sprung weiterhin auf einem Allzeithoch. Auch diese Aktie läuft wirklich wie am Schnürchen und das ist doch wirklich hervorragend zu sehen. Wer da lang investiert ist, sollte auch da bleiben.
In 12 Monaten 70%, das ist natürlich brutal stark. Ja, für so einen Bullen auch. Also.
Die sind halt Marktführer, ne? Das merkt man an solchen Sachen auch. Und Target, vielleicht mal, um kurz die Brücke zu schlagen. Ich sag mal, sind jetzt nicht ganz perfekt im gleichen Segment, aber Target ist ja auch abhängig vom Konsumenten. Ja. Die sind völlig zusammengebrochen. Die haben ja das Ergebnis war schon deutlich verfehlt im Ergebnis.
Krass, ja.
Und die Aktie ist halt richtig zusammengebrochen danach. Und das ist natürlich für einen Defensivwert schon ein üppiger Abverkauf, den er da hingelegt haben. Aber war verständlich. Die sind halt deutlich unter den Erwartungen geblieben. Und auch die Aussicht hat hier nicht wirklich gefunkt.
Krass, ja.
Und das ist ja den Unterschied. Schon gut. Wir sind nicht investiert, ne? Weder bei Walmart noch bei Target.
Nope.
Korrekt. Snowflake war eigentlich auch noch.
Es schneit die Woche und die Aktie läuft los.
Ja, also das war natürlich so das Highlight. Ja, eigentlich wollte ich das Top der Woche machen. Wie man es dreht und wendet, denn Snowflake war wirklich so der. Nvidia wurde die Show gestohlen dadurch, muss man einfach so sagen. Denn man hat deutlich mehr Gewinn ausgewiesen als erwartet. Ich meine, bei 20 Dollar Cent Gewinn, die sie haben, sind 5 Cent überboten. Also das ist natürlich prozentual schon richtig gut. Auch im Umsatz hat man 942 Millionen US-Dollar gemacht. Das sind 28,3% mehr als im Jahresvergleich. Auch hier wieder über 40 Millionen mehr als erwartet. Und die Retention Rate, lieber Philipp, ist bei 127% immer noch gut, richtig sportlich. Man hat 542 Kunden und einen Produktumsatz von über 1 Million US-Dollar. In den letzten 12 Monaten hat man auch 754 Forbes Global Kunden von 2000, also von den Top 2000. Man hat die Prognose angehoben, die Leistungsverschreibung wuchs um 57%, also auch hier hat man richtig zulegen können und das Unternehmen ist ja ein Datenspeicherunternehmen, was auch, ich sag mal, umso mehr Daten verarbeitet
Lagerhaus,
werden bei den Kunden,
dass jemand sich das vorstellen kann.
Genau, und dann auch, ich sag mal, das ganze Thema auch mit guter Nutzung, mit KI, all das ist hier mit drin und Ja, jetzt gibt es noch die Pläne dazu, oder die haben auch geäußert, eine Übernahme zu tätigen. Datavolo werden sie nehmen oder übernehmen, also nicht an der Börse gelistet. Und da geht es um die Erstellung, die Verwaltung und die Beobachtbarkeit multimodaler Datenpipelines für die Unternehmens-KI beschleunigt. Auch das sehr spannend, wie ich finde, dass man hier einfach nochmal ein bisschen breiter und Mehrwert bietet, vor allem auch kostensparend für die Kunden. Das ist auch nochmal interessant. Also man hat ein Paket, aber man kann dadurch natürlich wieder dem Kunden Kosten ersparen, was natürlich wiederum dazu führt, dass man vielleicht auch da wieder mehr einnimmt, weil man eben an anderer Stelle für den Kunden, naja, Kosten eben oder Geld verfügbar gemacht hat. Das ist schon cool. Und man hat die strategische Partnerschaft mit Anthropic bekannt gegeben. Der Vertrag ermöglicht hier Snowflake-Kunden, die Sprachmodelle zu nutzen von Anthropic. Und sie sind ja als KI Technologie
stark.
Ja. Ja, sind sie auch ganz weit oben mit dabei als Sprachmodell und auch immer mal mit oder im Rahmen von Alphabet schon mal gehört.
Auf jeden Fall lohnt sich jetzt die Brücke zu schlagen, Marcel, zu unserem The Future Starts Now Depot, unsere Top 10 Picks für das Jahr 2024. Und Snowflake ist jetzt kurz davor, endlich ins Plus zu rutschen. Also wir sind nur noch 9% im Minus. Und hier sind ja wieder tolle Picks auch mit dabei. Wir werden es am Ende des Jahres natürlich wie immer auswerten. Aber Kering, da haben wir uns heute, hat es uns auch die Ohren geschlackert, -45%. Wahnsinn, also was ja, aus Gucci hart geworden ist. Aber hinten kackt die Ente und dann wird natürlich auch wieder abgerechnet.
Genau, und Snowflake hat ja nach der Bekanntgabe hier wirklich 33% Kurssprung gemacht. Das ist natürlich top. Ich bin investiert, deswegen Disclaimer-Hinweis, bleib auch dabei. Also diese 33% nehme ich jetzt nicht mit, wobei ich bin noch nicht 33% im Plus, sondern ich glaube 15 oder so, also war ja auch ein bisschen im Minus, hat er nochmal nachgekauft gehabt und bin davon überzeugt, dass sie langfristig sehr solide aufgestellt sind.
Es ist super spannend, weil jetzt die Hälfte von unserem The Future Starts Now Wikifolio im Plus ist, die andere Hälfte im Minus. Ich bin gespannt, was da am Ende rauskommen wird, Marcel. Wir werden ja oft auch gefragt, wir haben nachher auch nochmal eine spannende Frage zum Thema Konsumgüter. Mhm. Man will ja auch teilweise auch mal defensiv in den Konsumgüterwert investieren. Das wollen sehr viele. Und jetzt ist Nestlé am 52-Wochen-Tief angekommen. Und wer unsere Watchlist kennt und diese sich auch mal anschaut, zum Beispiel jetzt auf YouTube, oder ihr schaut mal in die Shownotes, da gibt es die kostenlos, aber nicht umsonst, der wird sehen, dass Nestlé gerade mal 0,74% entfernt ist vom 52-Wochen-Tief. Und natürlich auch sogar von einem Mehrjahrestief, das muss man auch dazu sagen.
Sechs Jahrestief,
ja.
Ich habe mal gezählt.
Und sie haben natürlich es geschafft, Umsätze und Gewinne und auch Dividenden in den letzten 6 Jahren zu steigern. Und man sagt ja so gerne, im Einkauf liegt der Gewinn. Das ist ja eine alte Kaufmannsweisheit. Und ich glaube, bei defensiven Konsumgüterwerten ist das noch viel, viel wichtiger, weil da immer wenig Fantasie ist. Und Nestlé hat ja den CEO schon ausgetauscht und jetzt gab es natürlich das Schönste, was es für Analysten gibt. Das sind nämlich Analystentage. Die werden alle eingeladen, die wichtig sind. Ich verstehe gar nicht, wir haben die Einladung wahrscheinlich nicht erhalten.
Spam-Ordner.
Richtig. Und jetzt wurde eine neue Strategie vorgestellt. Und Nestlé steht ja immer sehr im Verruf wegen ihrem Wasser. Und das Wassergeschäft soll ausgegliedert werden, Marcel. Oh. Und der neue Chef hat als Strategie jetzt erstmal bekannt gegeben, er will alle Problemsparten, alles überprüfen, alles soll auf den Kopf gestellt werden, ähnlich wie bei Unilever. Und jetzt soll es ein neues Sparpaket geben. Der Bereich Tafelwasser und Premiumgetränke werden zum Jahreswechsel in eine eigenständige Einheit überführt. Und das hat man am Dienstag mitgeteilt. Darüber hinaus verspricht man steigende Investitionen in Marketing, um Marktanteile zurückzugewinnen. Ob das dann natürlich ein langfristiger Effekt ist, ich bin mir nicht so sicher, weil wir wissen es, Nestlé steht unter Druck. Die Konsumenten weltweit sind aufgrund eingetrübter Konjunkturen mehr am Sparen oder greifen zum Beispiel mehr zu Eigenmarken etc. Ich weiß nicht, wie du es, bist du so ein Markenfetischist? Also muss es bei dir Maggi sein oder kann es bei dir auch Knacki sein?
Ja, wunderbare Frage.
Ja. Oder bei bist du bei Essen, aber
es kommt halt
ist dir die Marke wichtig?
Es kommt aufs Produkt drauf an. Ja? Also bei Pampers würde ich sagen, ja.
Da sind wir aber leider nicht bei Nestlé, zum Glück.
Das weiß ich, aber ich meine jetzt generell und allgemein, aber ich sag mal, gut, beim Kakao würde ich glaube ich auch immer Nesquik nehmen.
Ja?
Ich glaube beim Kakao schon, aber ich trinke auch nicht so oft Kakao. Also geht's ja gleich weiter. Also würde ich so jetzt gar, ich gehe ja auch nicht einkaufen, deswegen.
Und jetzt kommt ja der Knaller, ja. Man will jetzt das Ganze gegenfinanzieren, diese Marketingoffensive, nämlich mit zusätzlichen Kosteneinsparungen in Höhe von 2,5 Milliarden Schweizer Franken bis zum Jahr 2027 und man hat die Margenziele noch zurückgeschraubt. Also Leute, fassen wir mal zusammen. Man will weniger Geld in Forschung und Entwicklung investieren oder in das Unternehmen an sich. Man will aber mehr Geld ausgeben für Marketing, um schnell, gezielt, man kann ja mit Marketing auch meistens, also so mit Fernseh und TV, kannst du ja nicht so wirklich abschätzen, wie weit reicht deine Bazooka da. Du kannst natürlich viel in Podcast-Werbung, also Nestlé. Auch ich würde mir hier so eine Tüte Maggi hier mal kurz reindrücken für euch.
Ich würde auch Nesquik hier gleich einrühren.
Genau, das ist also gar kein Thema. Also meldet euch jederzeit. Ich glaube, das ist schwierig und ich glaube, meines Erachtens nach haben wir hier mehrere Red Flags. Margenziele, also man sollte schon ambitionierte Ziele haben. Die Börse lebt ja von der Zukunft. Und welche Zukunft wird denn jetzt gerade eingepreist? Es ist weniger Marge, weniger Wachstum und selbst wenn wir Umsatzwachstum haben, zu Kosten des Gewinns, weil natürlich die Ausgaben steigen und deswegen zu Recht meines Erachtens nach, Marcel, haben wir hier dieses 6-Jahrestief, weil hier fehlt die komplette Fantasie und dann auch natürlich das profitable Wassergeschäft soll jetzt auch ausgegliedert werden. Da macht man vielleicht einen Einmalkauf, dann hat man vielleicht wieder was eingespart, kauft ein paar Aktien zurück, was auf diesem Niveau natürlich Sinn machen würde. Aber Nestlé hat ja auch schon die letzten Jahre so viel Kohle verbraten, um eigene Aktien zurückzukaufen. Also, das die Aktie, das ist so ein bisschen für mich wie Monopoly spielen. Ja, du bist jetzt zurück auf losgegangen, kriegst keine 4.000 Euro und jetzt musst du die Runde halt nochmal rumlaufen. Und deswegen völlig zu Recht meines Erachtens nach dieser Abverkauf. Und ich sehe keine... Ich sehe, dass es Nestlé in 10 Jahren noch gibt, nicht falsch verstehen. Aber ich sehe keine Fantasie, die mich glauben lässt, dass Nestlé deutlich mehr wachsen wird die nächsten Jahre als die Inflation. Und das ist ja schon wichtig bei solchen Konsumgütergiganten.
Geschweige denn des Marktes, ja. Ne? Also das kommt ja noch hinzu. Also das Ding ist ja, die Opportunität ist ja im Prinzip vielfältig. Man kann ja so viel andere Geschichten investieren, wo man sagt, okay, da kannst du die Marktrendite mitnehmen oder vielleicht sogar mehr. Und da ist Nestlé jetzt nicht der Top-Performer. Das muss man einfach sagen. Und das werden sie auch nicht sein, weil sie sind aktuell eine Baustelle. Du hast es ja gerade schon sehr schön erläutert. Und bis die Baustelle wirkt, bis das wirklich fertig ist, bis da der letzte Kegel von dem ganzen Thema weggenommen wurde und dann wieder eine Öffnung ist, wo das Wachstum zulegt, aber auch da ist es ja nichts, was jetzt, sag ich mal, von heute auf morgen so richtig wirkt und das wird auch dauern. Also wenn sich da unten irgendwann mal eine Seitwärtsphase bilden sollte, ich meine, aktuell gibt es null Bodenbildung, es ist ein fallendes Messer, wie man so schön sagt. Klar gibt es Unterstützungen hier und da, aber auch die haben in der letzten Zeit nicht gehalten, also auch vorangegangene nicht. Insofern bin ich ja auch skeptisch und würde sagen, weiterhin Finger weg, einfach beobachten. Wenn man sagt, ich will da irgendwie unbedingt mal rein, einfach warten, bis da wirklich eine Bodenbildung...
Oder Sparplan, wenn man schon zittert.
Ja, aber selbst das kann man auch warten, bis man den einrichtet, also je nach Tranchengröße natürlich, aber...
Am Ende, die sind halt auch nicht fokussiert, die haben halt zu viel.
Von allem ein bisschen, also sind halt quasi kein Spezialist, aber klar, wenn der Boden sich dann ein bisschen ausbildet, dann so langsam auch wieder die Nachrichten besser werden, die Quartalszahlen besser werden, dass das wirkt. Sobald das wirkt, wird auch der Kurs sich wieder drehen, aber das kann halt noch ein bisschen dauern und die Zeit habe ich lieber für andere
Investments offen. Auf jeden Fall mal euch die Watchlist an, weil wir haben hier 56 Unternehmen aus dem Bereich der Konsumgüter gesammelt und es gibt ja auch hier nicht nur Messer, die gerade fallen, sondern es gibt ja auch hier richtige Dauerläufer oder Maschinen, die diese Fantasie spielen. Und eine Fantasie, Marcel, die hier wirklich am 52-Wochen-Tief hoch ist, ist zum Beispiel eine Church & Dwight. Ja. Starke Fokussierung auf Margen und dann wächst man auch immer richtig gut, ja. Also Hut ab für ein Unternehmen, das trotzdem ja auch mit wenig Marken richtig solide auch und als Dauerläufer auch immer performt. Ja. Aber ja, ich weiß nicht so wirklich. Also ich bin ja auch ein riesen Konsumgüterfan, bin auch ein Dividendenfan. Aber was mich hier wirklich abschreckt, ist die fehlende Fantasie, die Quellensteuer aus der Schweiz. Deswegen bin ich einfach hier bei Pepsi investiert, weil ich glaube einfach, Pepsi hat keine Produkte des täglichen Bedarfs. Und man gönnt sich lieber mal eine Tüte Lay Chips, als dass man sich hier den Nesquik, glaube ich, kauft. Das, also ich glaube, du steigst lieber auf ein Alternativprodukt um bei Kakao?
Nee.
Nee?
Keine Ahnung.
Nee, ich glaube wirklich. Ja. Also,
ja, was gibt's da noch?
Und dann sagst du dir, weil wenn du gehst ja immer ganz bewusst los, um Snacks oder Softgetränke zu kaufen, dann sagst du, nee, also, nee.
Okay. Naja, klar, also Gehe ich mit, aber aktuell geht es ja den Konsumgüterherstellern. Ich sag mal, die hatten ihre gewisse Sonderkonjunktur und sind jetzt teilweise natürlich auch ein bisschen in der Erholungsphase. Da kann man vielleicht hier und da ein Schnäppchen mitnehmen, aber eben auch nicht alles ist ein Schnäppchen, nur weil es günstig aussieht. Da würde ich Pepsi tatsächlich eher hervorheben als attraktiver und vor allen Dingen charting auch stabiler, ne? Keine Frage. Ja, es gibt ein IPO, lieber Philipp, und es geht vor allen Dingen erstmal um Uber und das autonome Fahren. Und das liegt in einem darin begründet, dass Uber natürlich so ein bisschen das Problem hat, wenn jetzt die Robotaxis kommen, ne? Also von Elon Musk, von, also von Tesla, von Waymo, wie sie alle heißen, dann hat es ja Uber so ein bisschen, abgeschlagen im Moment, ja, obwohl sie ja trotzdem ein Geschäftsmodell haben, was es vielleicht ganz gut sogar verbinden könnte. Kommt drauf an, wie sie es umsetzen werden. Aber nun plant Uber direkt eine Investition in ein IPO, welches jetzt bald erfolgt, und zwar für das Unternehmen Pony AI. Ja, klingt seltsam und hat, glaube ich, auch nichts mit Tieren zu tun, soweit ich das rausgefunden habe. Quellen zufolge möchte Uber hier wirklich beim Börsengang Aktien zeichnen im Wert von 10 Millionen US-Dollar und erwägt eben hier auch die Pony-KI-Technologie in einer Partnerschaft außerhalb der USA einzusetzen. Und Pony AI kommt jetzt eben an die Börse, wird wohl etwa 4,6 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage bringen. Sie sind ein chinesisches Unternehmen für das autonome Fahren. Sie werden als ADR gehandelt an der Börse, also sprich da nicht wirklich als Aktie, ne? Das muss man auch vielleicht mal noch mit erwähnen, wie die meisten chinesischen Aktien. 2016 wurde das Unternehmen erst gegründet, das ist auch noch nicht wirklich so lange her. Sie sind mittlerweile global tätig. Die Gründer sind ein ehemaliges Softwareentwickler-Duo von Baidu. Auch das sehr spannend, wie ich finde, dass man das hier so ein bisschen oder dass man da ausgründet. Man hat schon spannende Partnerschaften auch außerhalb von China mit Toyota zum einen und sie haben in China auch extrem fortschrittliche Möglichkeiten, denn sie haben die Genehmigungen für das autonome Fahren bereits. Dieses Jahr haben sie sogar noch den Map-Dienst von, also wie Google Maps von Alibaba eben da mit eingeheimst, sodass sie da im Prinzip auch gut aufgestellt sind und haben aktuell 250 Robotaxis auf der Straße, 33,5 Millionen autonom gefahrene Kilometer und davon 3,9 Millionen tatsächlich ohne Fahrer. Also für die kurze Zeit, und lieber Philipp, diesen Exkurs muss ich jetzt machen, 2016 gegründet, sind jetzt schon aktiv im autonomen Fahren und es scheint zu funktionieren, sonst wären jetzt so viele Kilometer vielleicht nicht auf der Straße. Wie lange gibt es deutschen Automobilhersteller und so weiter und so fort? Also nur mal so, um mir einfach mal einen Rahmen zu setzen
von ein paar streiken. Jahren.
Ja, gut, stimmt. Andere Probleme, aber tendenziell nur mal so, man kann es auch recht schnell mal machen.
I feel you.
Ne? Ja. Einfach nur mal, um Zeithorizont mit dazu zu bringen. Aber ich glaube, Uber könnte hier einen klugen Schachzug machen, gerade auch, weil sie auch weltweit tätig sind. Und ich glaube, wird eine spannende Kooperation, auch das Pony AI IPO werden wir natürlich beobachten. Wenngleich ich mich hier nicht, würde es nicht investieren, weil China, ganz klar, auch vor allem auch keine richtige Aktie, ne? Da geht es schon gleich wieder weiter. Trotzdem interessant, was sich hier eben wieder tut und vor allen Dingen, wie die Branche autonomes Fahren oder das ganze, dieser ganze Trend ins Rollen kommt. Ja, also wirklich permanent neue Nachrichten und auch immer Weiterentwicklungen und du merkst, dass auch immer mehr hier in diesen Markt vordringen und das gefällt mir gut, weil man eben auch, Wettbewerb ist wichtig, ne, ist keine Frage.
Definitiv.
Gerade auch da, um Fortschritt zu erzielen und gleichzeitig natürlich für uns Anleger Chancen, auch wieder den nächsten Trend mitzunehmen.
Ich war gestern in Hamburg und bin Uber gefahren. Da ist ein Taxi gekommen und da habe ich den Taxifahrer gefragt, was sie denn abdrücken an Uber. 3% in Hamburg und das hat Uber jetzt aber erhöht auf 10%.
Ui.
Und du kannst aber wieder auf 3% kommen, wenn du dein Auto mit Uber-Werbung vollklebst.
Ach, das ist klug. Ja, pfiffig.
Auf jeden Fall. Was auch jetzt pfiffig ist, auch wieder Freundschaftsdienst. Ich muss mich selber loben. Wir haben ja im Vorgespräch über Starbucks gesprochen.
Ah, ja.
Dass die ja ihr China-Geschäft vielleicht überlegen, abzuspalten, auszugliedern, zu verkaufen.
Ja, kurz, hier müssen wir ausholen, weil sonst haben viele ein Fragezeichen. Weil Starbucks ist ja auch in unserer Community doch häufig vertreten. Also Starbucks scheint wohl zu planen, auch mit dem neuen Management, dass man hier tatsächlich das China-Geschäft ausgliedert, verkauft, was auch immer. Aber das ist aktuell nur ein Gerücht, was sich aber durchaus auch schon
ein Gericht. Was zubereitet.
Also im Prinzip, was sich schon öfters so ein bisschen indirekt bestätigt hat, weil das wurde auch nicht dementiert bisher, aber in die Richtung soll es wohl gehen. So, jetzt sagst du weiter.
Genau.
Und das war vielleicht
der Moment. Ich bin ja ein guter Freund von dir, hoffe ich zumindest.
Ja, doch ein bisschen schon.
Und deswegen habe ich jetzt ein Unternehmen für dich heute mitgebracht, wo du vielleicht sagst, Mensch, da ist vielleicht doch noch eine Fantasie, wenn wir auch vom Konsumenten sprechen. Warst du in deinem Leben schon mal bei Taco Bell?
Nein, leider nicht.
Taco Bell, ich bin jetzt nicht so der Fan von diesen ganzen Tacos. Ich finde auch immer dieses Essen, dann fällt hinten die Hälfte raus, etc.
Das ist wie beim Dürüm, oder?
Ah, so ungefähr. Das ist wie ein Dürüm, musst du dir vorstellen, so ein Taco, nur ohne Alufolie.
Und offen, glaube ich, ne?
Es ist einfach auch eine Brand, also gefühlt jeder kennt Taco Bell. Und Taco Bell wollte jetzt eigentlich schon nach Deutschland kommen. Aber daraus wird erstmal nichts. Die ersten Restaurants sollen 2025 fertig sein, weil die gibt es noch gar nicht in Deutschland und auch groß in Europa ist Taco Bell noch nicht vertreten. Das Ziel sind 25 Filialen 2025, 100 bis 150 in den nächsten 5 Jahren und im Sommer oder 2025 soll dann auch die erste Filiale in Berlin entstehen. Und das Schöne ist, Marcel, du kannst nicht nur Franchise-Nehmerin oder Franchise-Nehmer werden, je nachdem, wie du dein Geschlecht zum 1.1. änderst, sondern du könntest auch, wenn du möchtest, hier Aktien kaufen. Oi. Nämlich Taco Bell ist eine Marke von Yum Brands. Und ich dachte mir, wir schauen uns die Aktie einmal an. Weißt du, warum wir uns sie anschauen, Marcel? Weil sie auf unserer Watchlist sogar ist.
Tatsächlich.
Und sie hat nicht nur auf die Community-Watchlist, sondern auch bei uns auf die Qualitäts-Watchlist geschafft. Weil sie haben eine Bruttomarge von fast 50%. Dies resultiert in einer operativen Marge von 32%. Und sie haben eine Kapitalrendite von 61%. Also das heißt, wenn sie in solche Standorte jetzt investieren, und wir nehmen an, das funktioniert hier, dann investieren sie 1 Euro in den Standort und kriegen 62 Cent wieder raus an Umsatz. Und das ist eine sehr, sehr geile Rendite. Dazu kommt, dass sie eine Cash-Conversion haben. Sie können sehr viel Geld also auch verdienen mit ihrem Wareneinsatz von 82% und haben gerade eine Gewinnrendite von 4,27%. Dazu haben wir hier wieder dasselbe Spiel und ich lerne ja auch dank dir hier immer wieder Neues.
Wirklich?
Ich würde hier sagen, ohne auf den Chart zu gucken, wir haben hier nämlich wieder eine komische Seitwärtsphase, weil wir sind gerade mal 7% vom 52-Wochen-Tief entfernt und 7% vom 52-Wochen-Hoch. Also das scheint mir eine sehr, sehr kleine Breite zu sein. Kann das denn sein?
Ja, du wirst auch beobachten können die nächsten Wochen, wenn du so aufmerksam bist,
ja,
dass diese Range noch kleiner wird. Warum? Weil sich hier der Chart zuspitzt. Auf der einen Seite ist der Kurs oben, also sprich am Hochpunkt, gedeckelt bei $143 etwa. Mhm. Dort ist die Aktie schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal abgeprallt.
Also in 12 Monaten?
Nee, in 3 Jahren fast.
Ach so, okay.
Also schon eine doch, ich sag mal nicht nur, es ist eine längere Seitwärtsphase generell, aber die spitzt sich zu und zwar als Bulle, muss man sagen. Denn die Tiefs, die werden jetzt immer wieder höher und deswegen, es wird quasi, es ist aktuell so ein zuspitzendes Dreieck.
Ja.
Und innerhalb dieser Spitze, die ein Dreieck eben nun mal hat, wird das halt immer enger, diese Range. Und dann kommt ein Ausbruch. Entweder kommt er nach oben, wovon ich ausgehe, wenn die Zahlen soweit stimmen und ich finde die Bewertung ist auch nicht allzu üppig für das Thema, muss man sagen. Nee. Und wenn die Aktie nach unten ausbricht, dann gibt es natürlich erstmal den Bären, der da mitläuft. Aber ich glaube, hier liegt der Bulle in der größeren Chance als der Bär. Und langfristig ist es ja wirklich ein Unternehmen, was einfach nur einen Weg kennt. Klar, hier und da Rücksetzer, alles gut. Aber so, wenn man es doch mal groß zieht im Big Picture, würde ich sagen, ist hier der Ausbruch nah. Und ich möchte prophezeien, wenn die Aktie positiv ausbricht, über die $143, dann ist hier eine schnelle Neubewertung drin und dann ist die $200 auch nicht weit.
Zu Yum Brands gehört KFC, Taco Bell, Pizza Hut und Habit Burger & Grill. Und sie scheinen auch so ein bisschen Mc's ähnlich zu machen, dass sie sich auch Grundstücke kaufen. Das Einzige, was mir ein bisschen auf den Magen schlägt bei Yum Brands, das sage ich dir ganz, ist das Essen, sind die Tacos. Nee, das ist die Verschuldung. Ja, sie haben eine Market Cap von 37 Milliarden und das tut mir doch so ein bisschen weh für eine Verschuldung von 12 Milliarden. Das ist schon relativ viel.
Könnte es damit daran liegen, dass sie die Immobilien kaufen?
Das und dass sie natürlich auch die Cashflows haben. Das ist also, du kannst natürlich mit dem Cashflow dann auch arbeiten. Mhm. Was mir aber gut gefällt an der Aktie, Marcel, also du sagtest schon die Bewertung, diese kleine Range, die immer enger wird. Und ich glaube, es ist ein geiles Unternehmen in Bezug auf Dividendenwachstum. Weil sie zahlen jetzt schon eine 2%ige Dividende. Bei einer Payout-Ratio von gerade mal 13%.
Das ist noch wenig, ne? Da kann noch was passieren.
Die letzten 5 Jahre wurde die Dividende im Schnitt um 10% erhöht. Sie zahlen quartalsweise und jetzt zahlen sie aktuell im Quartal 67 Dollar Cent. Vor 5 Jahren waren es noch 42 und vor 10 Jahren 27. Also wir haben uns auch hier mehr als verdoppelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier vielleicht für ein großes Depot, für jemand sagt, ich finde dieses Thema Macis, Restaurant Brands, Yum Brands interessant, sich hier vielleicht eine Chance ergeben kann.
Ist denkbar. Ich habe jetzt nochmal einen Blick auf die Quartalszahlen geworfen. Ja. Die waren am 5. November, also auch schon für dieses Quartal berichtet. Da haben sie die Erwartungen etwas verfehlt, aber immer im Rahmen des Normalen. Ja. Also die Aktie ist ja nicht stark runtergefallen, wie wir schon gerade auch gesagt haben. Und deswegen sicherlich die Vorzeichen insgesamt trotzdem positiv. Wird spannend. Ich glaube, die sollten wir beobachten, Philipp. Ich glaube, viele haben sie auch, vielleicht sogar im Depot. Ja.
Denkst du?
Ich glaube, Young Brands hört man ja immer mal, also würde ich mich jetzt eher wundern, wenn das jemand nicht hat, aber, oder wenn das viele, na, hört man, wie gesagt.
Also was sie auf jeden Fall auch richtig gut machen, ist, sie kaufen Aktien zurück auf diesem Niveau. Die Anzahl der Aktien wird immer kleiner. Da, also, ich glaube, das könnte so ein im richtigen Zeitpunkt eingestiegen, ein schöner No-Brainer im Depot werden, weil die Aktie hat gerade mal 37% in 5 Jahren gemacht. Und gerade mal 73% in 10. Natürlich hätte man auch hier zu Corona zu 58 Dollar einsteigen können, dann hätte man schon fast verdreifacht.
Ja, das Beispiel läuft aber bei allen.
Aber 2016 Aktien. War die Aktie auch schon bei 62 Dollar. Ja. Und ja, mir juckt es ein bisschen.
Ich sage ja, es sind ein paar Jahre, die jetzt quasi die Hochs immer wieder gescheitert sind und trotzdem gab es keinen echten Abwärtstrend. Das ist doch eigentlich positiv. Insofern, ich würde sagen, beobachten. Und dann schauen wir mal weiter. Eine Zuschauerfrage gab es. Und zwar habe ich ja in meinem Depotrückblick, spreche ja immer mal von, dass ich Sparpläne ausführe, dass ich Sparpläne auch anpasse, je nachdem, wo ich gerade finde, dass eine Aktie irgendwo spannend ist. Ne? Und da kommt ja so Walt Disney in Frage, dann kommt auch McDonald's mal in Frage und dann auch ein paar andere. Und jetzt war die Frage, welche Kriterien gibt es dafür eigentlich? Also woran mache ich das fest, dass ich die hin und her schiebe? Und da möchte ich ganz kurz für mich sprechen. Also es ist tatsächlich so, wenn McDonald's-Aktien zum Beispiel ein Stück weit runtergekommen ist, also nicht nur so ein 10% Rücksatz, sondern schon ein Stück weiter auch, dann wird der Sparplan quasi in die Richtung gesetzt. Wenn das gleiche bei Walt Disney eben unter 100 Dollar stattfindet, dann wird es eben in Richtung Walt Disney runter. Ne? Also weil ich halt davon langfristig überzeugt bin und ich glaube, dass da günstig
Sparplan traden.
Es ist am Ende des Tages tatsächlich einfach ein gelenkter Sparplan, ne? Weil ich dann eben die Hochs mir rausnehme, die will ich nicht. Wenn die ins Hoch gehen, sage ich, nee, dann lenke ich wieder um. Und wenn beide gerade im Hoch sind, wie es jetzt, ich sag mal jetzt, Walt Disney ist gut gelaufen, am Ende des Tages auch McDonald's. Und wobei, die kommen gerade ein Stück runter, vielleicht sind die bald wieder dran, weiß ich nicht, schauen wir mal. Und dann läuft eben eine neue Position voll. Und das daran mache ich das quasi immer fest und da lenke ich das im Prinzip wie, so ein Stellwerk bei der Eisenbahn. Ne? Wenn du einmal drehst, kommt er in die Richtung und wenn du wieder drehst, kommt er in die nächste Richtung. Und das ist so ein bisschen das Thema. Und jetzt haben wir hier ein praktisches Beispiel. Wir sollen nämlich 300 Euro auf 3 Positionen aufteilen, die sich aus Snap-on, Packaging of America, Walters Kluwer, Siemens, ATP, Allianz und Union Pacific aufteilen. Also sprich, davon sollen wir 3 raussuchen und wie wir die 300 Euro im Sparplan reinlegen würden, ohne jetzt natürlich eine Anleitung oder eine Empfehlung zu geben, denn hier auch wieder der Disclaimer gefragt, was alles, was wir machen, könnte natürlich völlig falsch sein. Oder alles, was wir denken und sagen, das kann also auch durchaus falsch sein.
Ich würde bei Sparplänen gar nicht groß nachdenken, sondern würde mir jetzt hier die Aktien raussuchen, wo ich sage, die finde ich am geilsten und auch welche, die fallen für mich völlig raus, also eine Snap, eine Siemens würde ich hier schon mal.
Snap-on,
die machen nicht Snapchat?
Nein.
Oh, dann erst recht nicht, weil ich das Geschäftsmodell gar nicht kenne.
Nee, es tatsächlich geht in die andere Richtung, ist aber auf jeden Fall ein Dauerläufer.
Was machen die?
Googlest dir gerne mal durch, dann hast du es nochmal ganz schwarz auf weiß. Ich weiß schon, dass der Chart einen Weg kennt und zwar von links unten nach rechts oben.
Dividende zahlen sie auch, das ist schon mal gut. Ui, was machen sie denn jetzt hier? Genau. Snap-on.
Ja,
Tool Equipment Diagnostic Repair Information. Ich gehe mal auf die Webseite. Ach, so bin ich jetzt hier wieder vorbereitet. Ja,
ja, toll.
Werkzeug machen die.
Genau.
Ach nee, da habe ich auch keinen Bock drauf.
Das ist gut. Ja, also ist auf jeden Fall ein Geschäftsmodell, was offensichtlich dazu reicht, dass man ein gutes Wachstum und auch eine sehr gute Performance hinführt. Ich sag mal, Snap Inc. wäre das gewesen, was du jetzt gemeint hattest mit Snapchat. Aber insofern, ist die Auswahl der Unternehmen, würde ich sagen, von der Qualität schon durchaus akzeptabel und alle laufen tendenziell in die richtige Richtung. Wenn man sich jetzt aber nach dem Beispiel, wie würde ich das jetzt kanalisieren, gerade in dem Zeitpunkt, muss ich sagen, sind alles Unternehmen, die jetzt nicht stark zurückgekommen sind. Ich würde wahrscheinlich wirklich jeden Hunderter auf Union Pacific, Walters, Kluwer und Allianz machen, weil die gerade ein Stück weit runtergekommen sind. Aber am Ende des Tages würde ich es auf der Positionsgröße abhängig machen, ob die jetzt eine gewisse Größe schon hat. Hat irgendeiner Aufholbedarf? Weil alles
ja, und wie Takt. Das Depot an sich auch aussieht. Also ich finde es auch hier schwer, eine Aussage zu treffen.
Ja.
Für mein Depot gesprochen würde ich jetzt ADP, Allianz und Union Pacific nehmen. Aber auch Walter Kluwer läuft ja einfach unfassbar.
In eine Richtung, ja.
Die muss man eigentlich nehmen. Also okay, Walter Kluwer und ADP würde ich nehmen.
Genau.
Und dann aber auch begründet, weil ich habe einen Rückversicherer im Depot mit der Hannover Rück. Ich will keinen Erstversicherer haben. Union Pacific habe ich die andere, Canadian Pacific, Kansas City, Siemens, bin ich raus. ADP, da habe ich einen ähnlichen Wettbewerber Paychecks. Mit Paychecks. Packaging of America, ich war ja mal ein riesen Silgen-Fan, bin aber nicht lange dran geblieben. Verpackungen geht aber immer, Snap-on habe ich keine Ahnung.
Punkt. Werkzeug halt, ne? Die Frage ist, welches USP und Co., aber das wissen welche, die es besser nutzen, wahrscheinlich eh besser. Und also bin ich bei dir und muss auch sagen, das kommt, und, ist schwer als Beispiel natürlich jetzt zu sagen, ne? Aber ich gehe eben danach
aber
vor.
Ja. Der Liebe, wer auch immer er ist, hat ja die Chance, sich zu unserem Depot-Roast auch anzumelden. Ja, und dann könnten wir das dann noch effektiver besprechen. Der Markus, ich weiß nicht, ob es der Markus Söder ist, der uns hier geschrieben hat.
Du sollst die Leute nicht beleidigen. Deswegen, hör auf, die Leute zu beleidigen.
Ich finde Markus Söder cool.
Ich finde nicht cool.
Ah, siehst du?
Für mich wäre es eine Beleidigung.
Dann war es nicht der Söder Markus, der uns geschrieben hat.
Gott sei Dank.
Er fragt, welche Gründe seht ihr in der Schwäche mancher Konsumgütersektoren? Liegt es tendenziell an der Schwäche der Zahlen des langfristigen Geschäfts oder daran, dass Investoren für liquide Mittel aktuell trendigere Branchen bevorzugen? Ist sicher nicht schwarz-weiß, aber glaube, spannend zu diskutieren.
Hat einen Punkt.
Soll ich starten? Möchtest du
bitte
starten? Ja. Also, ich glaube, es liegt daran, dass die viel zu gut gelaufen sind in den letzten Jahren aufgrund der Inflation, weil da war es natürlich ganz einfach, die Kosten oder die Umsätze zu steigern, indem man einfach die Inflation weitergegeben hat, obwohl man vielleicht auch weniger oder gleichbleibende Kosten oder nur leicht höhere Kosten gehabt hat. Liquidere Mittel, trendigere Branchen könnte auch sein, aber glaube ich eher weniger. Schwächere Zahlen glaube ich tatsächlich, weil ja jetzt die Vorjahresvergleiche kommen, die schlechter sind. Langfristiges Geschäftsmodell, ich glaube, wir kriegen ja immer mehr und mehr Informationen in der heutigen Welt und deswegen glaube ich, ist der Markt noch viel selektiver. Ja, dass man einfach sagt, hier ist jetzt schon mehr eingepreist für die Zukunft als da, weil der Markt das heutzutage besser spielen kann. Früher musstest du Videotext gucken, um Aktienkurse zu sehen oder musstest im Nachrichten abends abwarten, um zu gucken, ob eine News dabei ist, die den Markt bewegt. Oder früher, wo es noch nicht mal Fernsehen gab, war das natürlich noch ganz anders. Ja. Und deswegen glaube ich einfach dadurch, dass wir heutzutage viel mehr Wissen öffentlich haben, ist es einfach auch so, dass viel mehr geguckt wird, wie ist das langfristige Geschäftsmodell. Deswegen glaube ich, wirken auch Konglomerate nicht mehr so gut. Ja, weil man heutzutage viel schneller verstehen kann, was sind einzelne Teile wert. Aber kommen wir zurück. Ich sehe die Gründe, schwächere Zahlen im Vergleich zum Vorjahr, Inflation geht zurück und die Großen haben so viel Fett auch angefressen die letzten Jahre. Das versuchen sie jetzt alle wieder loszuwerden. Das sind ja immer diese Zyklen, ja. Und wenn Sachen im Umbau sind, mit einer Transformation, ja, das ist immer so, kauft man, wenn man das Geld hat, kauft man lieber ein fertig gebautes Haus oder eine Baustelle.
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst drei Menüs und zwei Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr, Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit zwei gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Ja.
Ja, ich würde es auch darin begründen, dass, du sagtest ja schon, dass sie gut gelaufen sind. Das lag vor allen Dingen daran, dass natürlich die anderen Werte nicht gut gelaufen sind. Die Märkte waren unsicher, hatten Unsicherheit, nicht nur wegen der Wahl, sondern auch wegen den höheren Zinsen. Dann gehen die endlich runter. Dann sucht das Kapital natürlich die sichereren Häfen und das sind einfach diese Konsumgütersektoren. Aber nun dreht sich das Ganze ja. Also es ist viel attraktiver, natürlich so ein bisschen Tech, ne? Alles, was so ein bisschen mehr auf Zukunft orientiert ist, als jetzt das klassisch langweilige Konsumgütergeschäft. Und jeder würde eine gewisse Underperformance erzielen, wenn er eben in diese Defensivwerte reingeht. Die sind nach unten hin immer schön, weil sie natürlich eine gewisse Sicherheit abbilden. Ja. Andererseits verpasst man eben nach oben viel, wenn man da eben nur auf sowas konzentriert ist. Und ich glaube, das ist gerade der Grund, warum die einfach so ein bisschen schlummern,
aber
bis das nächste Mal irgendwo ein Rücksetzer kommt.
Es gibt natürlich auch Unternehmen, die sind ganz weit oben.
Ja,
eine Walmart, eine Clorox, eine Church & Dwight, absolut, eine Lowe's, die sind alle auch mit so weit. Also
Home Depot.
Also Home Depot, da trennt sich also überall wieder die Spreu vom Weizen. Und wenn man jetzt unbedingt sagt, zum Beispiel, ich will jetzt einen Konsumgüterriesen, dann würde ich zum Beispiel mir meine Church & Dwight anschauen.
Ja, und ja, auch eine Home Depot. Also alles, was tendenziell, die ganzen Dauerläufer sind ja trotzdem gut. Ist ja immer eine Frage, auch welches Unternehmen man eben hervornimmt. Und manche sind eben doch mehr Profiteure, manche sind eben weniger Profiteure. Und das muss man eben immer unterscheiden. Und ja, und da muss man natürlich dann auch.
Aber auch so eine Church & Dwight etc. Ich würde hier ganz ehrlich auch vielleicht sogar über einen Sparplan gehen. Dass man mal sagt, ich suche mir 2, 3 Konsumgüterriesen raus und die bespare ich mal über 12 Monate. Weil die haben ja trotzdem auch immer Up and Downs. Das heißt ja nicht so, dass sie den ganzen Tag flach laufen. Und ja, deswegen, also ich wäre da entspannt, würde mir vielleicht, ich habe eine Pepsi, eine Procter & Gamble. Ich gucke dann auch wirklich auf die fundamentalen Sachen bei uns auf der Watchlist und da siehe da, Pepsi und eine Procter & Gamble, die sind halt, was die fundamentalen Fakten angeht, richtig stark mit dabei, ja.
Ja, genau. Also Procter & Gamble ist ja auch kurz zurückgekommen und plötzlich sind sie wieder Richtung hoch. Also das ist, da muss man ja fast schon schnell sein, ne? Da hilft ja der Sparplan auch nichts, weil er ja nicht von heute auf morgen jeden Tag greifen kann. Insofern, ja, eben, sehe ich auch so, kommt wirklich aufs Unternehmen selber drauf an und deswegen, ja, kann man das gar nicht so pauschal sagen.
So, das waren die Themen der Woche.
Ja, was gibt es so für Auswirkungen auf unser Wikifolio?
Das ist die Frage. Ich glaube ja tatsächlich, Marcel, ich hätte gerne eine Position Yum Brands.
Ja, eine Position, können wir uns anschauen, wenn es soweit ist. Würde ich hier auf den Ausbruch warten, weil der ist Quatsch, vorher reinzugehen. Hier muss man warten, bis der Ausbruch kommt.
Okay.
Und dann kann man entweder die Reise nach oben mitgehen oder wenn es ein negativer Ausbruch ist, dann einfach die Finger von lassen.
Hast du etwas, wo du sagst, hier Nestlé?
Genau, unbedingt. Nee, also Yum Brands finde ich auch sehr gut, bin ich ganz bei dir. Sollten wir einfach sehr oben auf der Strong-Buy-Liste lassen. Ansonsten muss man natürlich schauen, Walmart ist natürlich schon gut gelaufen. Weiß man jetzt natürlich nicht, wie es weitergeht. Ja, Nvidia sind wir ja eh schon drin und Snowflake sind wir, also ist natürlich immer ein sehr großer Sprung, den man jetzt vielleicht im Nachhinein auch nicht mehr unbedingt gleich kaufen sollte. Vielleicht ist ja ein Rücksetzer zu erwarten. Gewinnmitnahmen alleine schon morgen zum Freitag, also wir nehmen heute zum Donnerstag auf.
Deswegen wir lassen
würde
so,
ich sagen, Yum Brands lassen wir beide als Favorit dastehen von dieser Folge und schauen mal, wann hier der Ausbruch kommt und dann verzichten wir auf die 3 für 5 Dollar, die es noch dauert bis zum Ausbruch und dann gehen wir gern mit.
Gut, du hast ja auf dem Schirm und hast uns aber dafür als Ausgleich einen Tenbagger der Woche mitgebracht.
Ja, korrekt. Ganz großer Risikohinweis. Ne?
Also,
es ist kein Penny Stock. Das kann man vielleicht schon mal dazu sagen und da würde ich auch niemals mitbringen. Aber ein Unternehmen, welches sich eigentlich mit dem ganzen Thema Software in Fahrzeugen beschäftigt und auch viele, viele große, namhafte Automobilhersteller auch beliefert mit Software und vor allem auch eher mit Features von Spracheingaben bis hin natürlich zu ganz anderen Geschichten, die so ein bisschen quer verwiesen sind. Und das Unternehmen, um das es geht, heißt Cerence.
Die haben also heute 108% gemacht.
Ganz genau. Und diese 108% sind deswegen auffällig, weil Cerence, muss man dazu sagen, ich hatte sie früher mal im Depot gehabt, hatte sogar Plus, dann bin ich dann raus, weil die dann auch so ein bisschen in die Probleme kamen und die beziehungsweise vielleicht die größere Story kurz aufmachen. Also die Autos wurden weniger nachgefragt nach Corona. Mhm. Das heißt, dass dann auch Karens natürlich weniger Autos auf die Straße gebracht hatte und dann natürlich ein bisschen in die Problematik kam, dass die Umsätze zurückgegangen sind. Und das ist auch nach wie vor noch der Fall. Aber Karens hatte ein richtig großes Problem, weil sie dann auch finanziell richtig schlecht dastanden in den fundamentalen Daten. Und das sind sie auch immer noch. Aber was jetzt passiert ist, denn sie haben vor, ja, ich glaube vor 2 Quartalen schon angekündigt, dass sie nicht nur ein Kostensparprogramm, sondern auch komplett auf das Nötigste sich fokussieren, umbauen diese Unternehmen und dahingehend eine Transformation geplant haben, die wir jetzt 2 Quartale später durchaus auch schon sehen können. Denn auch aufgrund dessen geht diese Aktie heute 100% nach oben.
Wahnsinn.
Und trotzdem ist in meinen Augen die Bewertung noch nicht allzu hoch für das, was es noch vielleicht werden könnte, wenn dieser Plan weiter aufgeht. Ne? Also sehr viele Wenns und Aber. Hier muss man sagen, die Quartalszahlen, also man hat ja einen großen Verlust erwartet. Am Ende war es ein relativ kleiner im Vergleich zu dem, was man befürchtet hatte. Umsatzseitig ist man trotzdem mit 30% weniger als im Jahresvergleich, aber auch weniger schlimm als erwartet. Und der Transformationsplan, und das ist so das Wichtigste daran, liegt auf Kurs und soll jährlich Nettokosteneinsparungen von 35 bis 40 Millionen US-Dollar bringen. Und Philipp, die erste Umsatzprognose wurde jetzt endlich gegeben für das Geschäftsjahr 25 und das soll der Umsatz bei 236 bis 247 Millionen US-Dollar liegen. Schau mal bitte, wo sich diese Aktie gerade befindet in Sachen Bewertung, denn sie waren schon fast Kandidat für so Pleite, Geier, Insolvenz-Thema, aber dafür, dass sie sich jetzt umstrukturieren, das auch schon offensichtlich Früchte trägt, bei allem Risiko, das jetzt hier natürlich noch dabei ist, finde ich, könnte das tatsächlich mal ein Unternehmen sein, was irgendwann davon profitiert, dass vielleicht mehr Autos in dieser also, KI-Geschichte dabei sind.
Angeblich haben sie jetzt ein KGV von 3.
Ja. Also klar, Red Flags ohne Ende, ne? Keine Frage, aber rein technisch muss man sagen, ist zumindest hier mal ein Beispiel von Umstrukturierungsplan. Ja, die waren auch schon viel, viel höher bewertet. Ne? Das ist alles keine Frage. Also jeglicher Risikohinweis kann man nicht oft genug sagen, aber trotzdem muss ich sagen, also wenn das klappt, wie es bisher aussieht, weshalb die Aktie heute auch ziemlich anspringt, könnte da vielleicht eine wirkliche Tenbagger-Story dahinter stehen, weil das Geschäftsmodell Zukunft trägt, aber zuletzt natürlich die Umstände sehr schlecht waren auf hohem Zinsniveau für das Unternehmen selbst und auch für die Kunden von Karens, weshalb hier natürlich so ein schlechter Sturm war für die. Und es könnte sein, wenn das alles in die richtige Richtung geht, das Automarkt wird wieder angekurbelt durch sinkende Zinsen. Karens kommt gut mit dem Kostenthema zu Hillen oder kommt allgemein fundamental wieder ein bisschen besser aus in den nächsten Quartalen. Die Aussichten werden zuverlässig, sie können wieder Aussichten geben. Vielleicht braut sich hier ein bisschen was zusammen, dass diese 100% nur der Anfang einer vielleicht ganz guten Rallye werden, auch wenn die vielleicht jetzt nicht sofort im Tenbagger endet, das kann auch schon durchaus sein, aber das kann auch schnell wieder drehen, ne? Das darf man auch nicht
vergessen. Also Marcel, Sie sind auf unserer Tenbagger-Liste.
Da können Sie wenigstens beobachten und ich habe sie selber jetzt eher selten auf dem Schirm, aber wenn die halt mit 106% aufploppen, dann sieht man das halt mal, dann erinnert man sich dran, dass man dabei, keine Ahnung, 10, 20 Mal dabei war.
Hui, also das wird eine Achterbahn.
Jo, also nichts für schwache Nerven und wenn dann bloß für ein bisschen Spaßgeld, wenn man sagt, da will ich unbedingt dabei sein, aber ansonsten Risikohinweis, Finger weg, ja, ist immer noch ein Patient, aber ein Patient, wo zumindest die Mittel helfen. Kann man nicht von allen Patienten sagen. Ne? Also das andere Patienten, die kennen wir hier, ThyssenKrupp und Co. Da kannst du ja einwerfen, was du willst, da passiert ja nicht viel. Ne?
Kommen wir zu meinem Top der Woche, Marcel. Und das ist jemand, der auch sehr viel, sehr gerne Geld investiert, nämlich Dirk Rossmann.
Wir kennen ihn alle von den Rossmann-Filialen.
Genau, und jetzt am Montag ist die Pflichtmitteilung aufgeploppt, dass Dirk Rossmann mit seiner Rossmann Beteiligungs GmbH jetzt 20,7% am Unternehmen Arubis hält. Und das ist schon echt viel.
Ja, Arubis ist ja so ein bisschen im Metallgeschichte, weil Ressourcengeschäft tätig.
Dirk Rossmann sagt, es handelt sich um ein reines Finanzinstrument, Finanzinvestment. Ich handle jeden Tag mit Arubis-Aktien inklusive Puts and Calls. Aber jetzt kommt die spannende Idee. Anfang November hat der Familienunternehmer Günther Papenburg ein Übernahmeangebot für den Stahlhersteller Salzgitter angekündigt. Du kannst mal gucken, wie groß die Marktkapitalisierung von Salzgitter ist.
Ja, das mache ich.
Weil Salzgitter hält, bist du bereit, 29,99% aller Arubis-Aktien. Hm. Allein dieses Paket, ja, die 30% knapp, sind jetzt derzeit an der Börse mit 1 Milliarde ein Viertel so viel wert wie der Salzgitter-Konzern insgesamt. Ja. Ein Salzgitter-Käufer hat also auch noch dann einen erheblichen Einfluss auf Arubis. und könnte sich das Unternehmen ja relativ günstig hier einverleiben oder man kauft sozusagen Salzgitter die Aktie und kriegt dazu auch noch 30% an Aurubis. Mhm. Und ich persönlich glaube, dass Dirk Rossmann in allen Ehren, aber wenn du 20,7% von einer Aktie hast, dann hast du das nicht nur, weil es ein reines Finanzinvestment ist, mit dem du mal ein bisschen hin und her jonglierst.
Ja, aber es ist schon viel zum
Herspielen, ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es könnte hier einen interessanten Case geben.
Ja, also klären wir nochmal die Leute auf, also welcher Case liegt dann ganz nah, weil vielleicht war es jetzt nicht ganz greifbar.
Also Günther Papenburg kauft ja Salzgitter.
Genau.
Und kriegt sozusagen auch noch automatisch, wenn ihm das Unternehmen dann gehört, 30% an Aurubis. Und was wird er damit machen? Wird er vielleicht dann, also Aurubis, einer der größten Kupferproduzenten der Welt, wird er dann dadurch vielleicht auch Aurubis komplett kaufen, weil er schon 30% hat? Ahnt Dirk Rossmann hier schon etwas, dass er sich einen großen Anteil vom Kuchen natürlich auch jetzt vielleicht sichert?
Weil dann nämlich das Übernahmeangebot kommt und dann natürlich ein Aufschlag kommt. Das wäre natürlich für Dirk Rossmann dann mit seinen Investment natürlich sehr glücklich.
Oder, was du natürlich auch machen kannst, als Dirk Rossmann, du kannst ja deine 20,7% dann an den Herrn Papenburg auch verkaufen.
Auch das ist möglich und dann wird es leichter für den Herrn Papenburg.
Und dann ist es leichter für den Herrn Papenburg. Ja. Der Herr Papenburg, dem gehören über 50% dann der Stimmen. Da hast du eigentlich schon eine schöne Übernahme gemacht, ohne dass du mit jemandem noch groß handeln musst.
Ja, könnte dadurch natürlich leicht werden.
Ich warne davor, jetzt bei Aurubis einzusteigen, weil ich glaube, wenn, dann einigen sich die Großen unter sich.
Ja, das ist gut möglich. Ja. Aber klar, kann natürlich alles auch, ist natürlich alles Spekulation in dem Fall. Ne? Muss man vielleicht auch mit dazu erwähnt haben. Mein Top der Woche und eher aufgrund der Reaktion mein Top der Woche geworden. Tendenziell hätte man es auch tauschen können mit Snowflake vorhin, aber die Aktie von dir haben wir lange nicht mehr gehört im Podcast und jetzt haben sie sich ein bisschen auffällig verhalten, weil die Aktie ist tatsächlich um 8% nach oben gegangen nach den Quartalszahlen. Was verwundernswert ist, Philipp. Es könnte auch nicht nur Top der Woche sein, sondern vielleicht so Verwunderung der Woche, weil Ergebnis top, ne? Also das Quartal war wirklich gut, also nicht annähernd so schlimm wie befürchtet, gerade auch im Umsatz 2 Milliarden mehr als erwartet, sind sie immerhin auf 11,14 Milliarden Dollar gekommen, sind trotzdem 27,7% weniger als im letzten Jahr, lieber Philipp. Das ist nicht gut, aber es ist eben besser als Analysten erwartet haben und auch die Anleger offensichtlich, denn jetzt ist die Aktie 8% vorn zum Donnerstag und nahe des Allzeithochs. Und das trotz dieser Zyklik, dass hier, wie gesagt, fast 27% Rücklauf sind im Umsatz, das ist schon immer noch deutlich. Und jetzt kommt's, die Prognose für 2025 ist wirklich schlecht. Die ist wirklich schwach. Also enttäuschend muss man ja fast schon sagen, aber die Börse sieht hier trotzdem mehr Chance als Risiko. Die Aktie ist deswegen ja ein Plus, obwohl ja die Zukunft gehandelt wird. Und wenn man sich mal so den Ausblick anschaut von muss man sagen, da ist eigentlich jetzt nicht so viel Erhoffenswertes drin. Und das, muss man sagen, könnte vielleicht dazu führen, dass dieser Ausbruch hier zum Fehlausbruch wird und vielleicht die Aktie nochmal runterdreht. Würde mich zumindest nicht wundern, weil wenn sich ein Ausblick verschlechtert, ist das meistens kein gutes Zeichen. Also bin ich vorsichtig.
Kommen wir zu meinem Flop der Woche. Und das ist ein bekennender Impfgegner, nämlich Robert Kennedy Jr. Und der soll ja jetzt unter Donald Trump Gesundheitsminister werden. Und seine eigenen Worte belegen einfach wirklich, wie radikal dieser Mann ist. Und wir sehen es ja, Pharma kommt im Moment brutal runter. Weil, Marcel, ich habe jetzt hier nur mal ein buntes Potpourri von seinem Scheiß mitgebracht, den er so von sich gibt, ja.
Best of shit.
Ja, genau, ja. Also, sein Hervorstellungsmerkmal ist eine ablehnende Haltung gegenüber sämtlichen Impfungen. Er behauptet, dass Impfen sei mit Quecksilber versetzt und das löse bei Kindern Autismus aus.
Oh ja.
Beide Aussagen sind wissenschaftlich nicht belegt.
Ja, das ist klar. Ja.
Dann ist er der Meinung, dass Covid-19, wir erinnern uns, darauf angelegt ist, Kaukasier und schwarze Menschen anzugreifen. Die Menschen, die am meisten immun sind, sind Juden und Chinesen.
Bevor es jetzt gleich losgeht, ganz kurz für alle, die beim Trading gern selbst entscheiden und nicht erst drei Menüs und zwei Weiterleitungen überstehen wollen. Wenn ihr beim Trading gern selbst das Steuer in der Hand habt und keine Lust auf Umwege, Extraklicks oder unnötigen Schnickschnack, dann solltet ihr euch TradeGate Direct anschauen, also TradeGate.direct. TradeGate.direct ist der direkteste Direktbroker Europas, entwickelt von Profis für Profis. Und das hier ist nicht nur ein Marketingsatz, denn bei TradeGate kommt wirklich alles aus einer Hand. Market Maker, Börse und Broker, direkt bei der TradeGate AG. Heißt übersetzt, keine Umwege, keine Zwischenstationen, sondern direkter Handel aus erster Hand. Ihr handelt direkt an der TradeGate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Das sorgt für sehr hohe Ausführungsgüte, enge Spreads und minimales Slippage. Besonders angenehm, wenn man aktiv handelt oder mit größeren Volumina unterwegs ist. Über die App könnt ihr mehr als 7000 Aktien, 4000 ETFs und tausende Mini-Futures handeln. Mit Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr, Realtime-Kursen in allen Ansichten und Tools, die eher nach Profi-Setup als nach Spielerei aussehen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Depot und Kontoführung sind inklusive, sogar mit zwei gebührenfreien Depots. TradeGate.direct richtet sich ganz bewusst an aktive AnlegerInnen, die von stabiler Liquidität, Preisnähe und echter Markttransparenz profitieren wollen. Wenn ihr euch das selbst anschauen wollt, alle Infos findet ihr unter www.tradegate.direct oder eben in den Shownotes.
Okay.
Das ist ein Spinner, Gottes Willen.
Labore in der Ukraine würden russische und chinesische DNA sammeln, damit wir Menschen je nach Rasse angreifen können.
Der Typ ist völlig durch, ne?
Schießerei an Schulen hätten einen direkten Bezug auf verschreibungspflichtige Medikamente wie das Antidepressivum Prozac und er hält seit Jahren natürlich an der Behauptung fest, dass die CIA das Attentat auf JF Kennedy auch geplant hätte. Langfristige Investoren dürften sich freuen, dass Pharma jetzt so runterkommt. Schauen wir mal darauf, weil wir haben ja auch die Watchlist jetzt erweitert um den ganzen Bereich Pharma und wir haben jetzt hier, Marcel, über 100 Pharmaunternehmen auf Qualität geprüft und es gibt welche, die sind am 52 Wochen tief, die von hervorragender Qualität sind.
Zum Beispiel?
Eine GeneMap, ja, aus Dänemark. Mhm. Sie machen auch Antikörper, also das, was es eigentlich gar nicht gibt. Das stellen sie her, deswegen sind sie wahrscheinlich auch um 52 Wochen tief, weil er natürlich auch wirklich dagegen ist, ja. Mhm. Das muss man ehrlich sagen. Aber hier gibt es natürlich auch tolle weitere Unternehmen, die man sich mal anschauen kann. Eine GlaxoSmithKline, Impfung. Ja, also jetzt ist die Frage, wer hat recht? Der Spinner? Oder die Wissenschaft.
Ja.
Und ich glaube, man könnte hier jetzt relativ stark antizyklisch gut investieren hier in einige Impfstoffhersteller, Antikörperhersteller etc., weil, dass wir das brauchen, ich glaube, da sind die meisten von uns sind sich einig, aber es gibt natürlich auch andere. Ja, und wir müssen jede Meinung respektieren, sie nur nicht teilen.
Ja.
Und am Ende wird die Zukunft zeigen, wer recht hat und wer nicht. Und ich glaube aber, es gibt in diesem Pharma-Bereich, und das muss man einfach nutzen, also den Idiotismus von anderen kann man auch zu seinem Vorteil nutzen.
Ja, das ist so ein schönes Beispiel von politischen Börsen.
Ja,
denn
genau.
Das kam eben und das setzte der ganzen Branche zu, egal ob sie überhaupt Impfstoffe verkaufen oder nicht, ob es einfach normale Medikamente sind oder nicht.
Ja.
Die Börsen haben die ganzen
Pharma-Werte. Pfizer zum Beispiel ist ja auch so ein
Pfizer, super Beispiel, ne? Klar, ja. Auch wegen der Corona-Impfung und so. Die sind natürlich da auch mit abgestürzt, so ein Stück weit nochmal auf neue Tiefs gefallen. Aber das war natürlich alles übertrieben, denn keiner von denen wird wirklich Umsatzeinbußen haben, nur weil dieser Spinner da versucht, da irgendwas zu erreichen, was am Ende wirklich völlig hirn- und haltlos ist. Ich glaube, da gibt es auch wenige, die das teilen. Vor allem noch weniger Schlaue, die das teilen. Und
nutzt die Chancen. Wenn Kardon-Donne.
Hast du einen auf dem Schirm? Wo du sagst, Mensch, hier so ein Pharma-Titel, den
ich wollte überlege eigentlich tatsächlich Pfizer. Schöne Dividende, die Payout Ratio ist nicht so hoch, aber ich habe ja auch eine Johnson & Johnson und eine Royalty Pharma vielleicht mal voll zu machen. Aber ich habe nachher noch eine spannende Idee dazu, als Investment-Idee der Woche. Lohnt sich, dran zu bleiben.
Nach wie vor würde ich dabei bleiben, falls ich bin ja investiert auch, ne? Also dass das wirklich immer noch ein sehr gutes Chancen-Risiken-Profil ist bei der Dividende, die sie abwirft. Und das können sie auch leisten. Die Ergebnisse waren dreimal angehoben worden und dieser Abverkauf jetzt natürlich völlig utopisch und unsinnig, aber natürlich auch getrieben von Angst an den Börsen, was natürlich kurzfristig nur hält und danach sich auch schnell dreht. Also nutzt die Chancen bei den Pharmawerten, auch vielleicht egal welche, weil die sind alle wirklich noch durchaus attraktiv. Mein Flop der Woche, Philipp, ist, und darauf hast du mich erstmal heute angesprochen nochmal, was ist denn eigentlich, was hältst du denn eigentlich von dem Alphabet-Bericht, dass das Justizministerium hier fordert, dass Google die Ausgliederung von Chrome und natürlich auch von Google Search und alles vornehmen soll, weil Aufspaltung hier eben das große Wort ist und was ja über Jahre lang gab es ja schon irgendwelche Gerüchte und mal hier und da diese Forderungen aus der Politik, Aber bisher ist ja nicht viel passiert. Und ja, wegen Googles Verhalten herrscht kein faires Spielfeld. Und Googles Qualität spiegelt die unrechtmäßig erlangten Vorteile wider. Schrieben eben hier die Anwälte. Ja klar, das ist immer ein Hin und Her, das ist keine Frage, das hat man schon öfter so gesehen. Jetzt für April 2025 ist diese Gerichtsverhandlung angesetzt und hier werden natürlich alle Seiten hervorkommen und mal sehen, was das Justizministerium daraus oder das Ministerium selber fordert ja schon die die Zerschlagung des Unternehmens und hier wird es eben spannend, gerade im Hinblick des Browsermarktes, ne, des Verkauf des mobilen Betriebssystems Android ist damit dabei. Und Search ist ja hier auch mit vertreten. Und das wird schon spannend, wie die Gerichte da entscheiden. Wobei ich mir hier, und das würde ich gleich mal zur Einordnung und zur Wertung mit rausgeben, also ja, die Aktie 5% runtergegangen. Eine gewisse Angst ist dann da, aber tendenziell bin ich eigentlich davon überzeugt, dass wenn jetzt Trump an die Macht kommt, ist ja hier wieder ein Wechsel drin, auch wenn natürlich hier aber wieder ein paar auch aus, von den Republikanern das fordern, dass sie ja zerschlagen werden sollen. Aber das ist natürlich immer eine große Hürde. Die muss erstmal bis zur letzten Instanz durchgezogen werden. Und dann glaube ich auch, selbst in Einzelteilen wird Google oder beziehungsweise dann auch Alphabet, je nachdem, dann halt mit zwei sehr guten Zügen fahren. Und ich glaube, dass man sich da als Anleger gar nicht so viel Gedanken machen muss. Und man kann es beobachten und ja, vielleicht hat man so eine persönliche Meinung, aber rein aus dieser rationalen Investmentthese oder Investmentsicht, würde ich sagen, ist hier wirklich wenig Risiko in meinen Augen.
Ja, und machen wir uns mal nichts vor, Donald Trump hat ja auch gesagt, er will das eigentlich gar nicht, dass Google zerschlagen wird, allein schon, um den Chinesen hier nicht irgendwie Tür und Tor zu öffnen. Deswegen, Spekulation der Woche, ich habe eine.
Okay.
Wir sind ja schon am 21. November, also jetzt kann man hier nicht mehr groß die Spekulationen machen.
Nee, das stimmt.
Yum Brands wird den MSCI World noch schlagen bis Ende des Jahres.
Das würde.
Das heißt, ich werde mit dir erst aufnehmen, wenn das so ist. Die letzten Folgen.
Ja.
Das hast du schon eine?
Ich kann mir gut vorstellen, dass dir diesen Ausbruch, den die heute zwar machen, was eigentlich gar kein schlechtes Signal ist, dass die wieder am Hoch scheitern werden, ebenfalls dann zum vierten Mal hier bei knapp, Moment, $449 und ich glaube, dass die Aktie nochmal runterfällt unter die $430. Ja, ich glaube bei 436, also gar nicht so weit entfernt, aber wie gesagt, die Wochen sind nicht lang und eigentlich ist er jetzt gerade positiver. Ein positiver Tenor da.
Okay, dokeli.
Aber gerade durch diesen Ausblick, glaube ich, wird es ja auch schnell zur Ernüchterung wieder gehen. Und ein großes Problem der Landwirtschaft, ne? Wenn die ganzen illegalen Arbeiter, die da gerade wirklich in der Landwirtschaft arbeiten in den USA,
nicht mehr da sind.
Nicht mehr da sein sollen, weil die ja abgeschoben werden sollen, wie auch immer. Also, es wird auch nicht von heute auf morgen gehen und auch wieder dynamisch passieren, wenn das denn überhaupt passiert, muss man ja auch dazu sagen. Ist das ein Problem für die Landwirtschaft?
Das auf jeden Fall.
Wird spannend.
Kommen wir zu den Depots der Großen und es ist ja wirklich eine Folge, Marcel, die auch viele Hörerinnen und Hörer immer haben und wir haben heute dabei die Top 6, die wir in unseren Augen auch immer so verfolgen und du darfst jetzt, ich habe hier 6 Tabs offen, du darfst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 6 dir wünschen.
Man fangen wir doch mal an mit der 6.
Mit der Nummer 6 und das ist Nelson Peltz. Mit seinem Trian Fund, er war auch lange mit bei Disney mit als aktivistischer Investor.
Genau.
Und er hat 99,7% seiner Aktien, also er hat gerade mal nur 10 Aktien in seinem Depot.
Also 10 Werte, ne?
10 Werte, genau. Und er hat komplett fast verkauft, bis auf 0,01% seines Portfolios, 99,7%. Die GE Healthcare hat im Gegenzug auch noch die Allstate Corp, ist ein Versicherer, um 70% reduziert. Um 34% Ferguson, um 15% Invesco und Wendy's um 3%. Dafür hat er aufgestockt um jeweils 15% die U-Haul Holding und die U-Haul Holding Vorzugsaktien sowie Solventum. Die Ausgliederung von 3M, Konsumgütersparte, hat er erhöht um 32,94% und er ist schon ein aktivistischer Investor. Also er hat ja damals, glaube ich, auch Procter & Gamble ja auch wieder fit gemacht. Und das ist einfach so der Punkt, ja. Wenn hier so ein Investor einsteigt bei so einem Konsumgüterriesen, Nelson Peltz hat schon gezeigt, er kann das.
Ja.
Also, ja, und hier geht es ja auch wieder darum, nehmt mal vielleicht ein paar Investmentideen mit. Warum man nicht so eine Solventum sich mal anschauen oder was überhaupt eine U-Haul Holding macht. Genau. Marcel, eine Zahl zwischen 1 und 5, bitte. Dann gehen wir nämlich zum nächsten.
Die 5.
Die Nummer 5. Und da haben wir Terry Smith, er betrachtet ja auch nach Kennzahlen und sagt, wenn meine Kennzahlen alle besser sind im Markt, schlage ich den Markt irgendwann. Und am meisten reduziert, nämlich um 82,8% hat er die Aktie von McCormick. Dann hat er um 20,74% Equifax reduziert. Exponent um 17,8%. Also das sind dann auch keine Reduktionen, die man einfach mal macht, sondern das ist wirklich, hier reduziere ich bewusst, um was anderes zu kaufen. Philip Morris um 17% reduziert. Aber das sind, können auch mal Gewinnmitnahmen sein, ja?
Ja, klar.
Brown Forman um 10%, Versic Analytics auch nochmal um 10%. Dafür hat er aufgestockt, aber nicht viel. Nämlich die größte Aufstockung war Texas Instrument um 10% und Clorox um 7,5%. Den Rest nur hier 1,1%, Mastercard, Zoetis, McDonald's und The Home Depot. Also das sind jetzt keine großen Bewegungen. Eine Zahl, Marcel.
Vier.
Gehen wir jetzt hier alle so durch.
Ja.
Michael Burry, bekannt aus The Big Short, einer, der immer den anderen Weg geht, ja, hat 60% von seinen American Costler Insurance verkauft, 50% von Real Real. Er hat aufgestockt um 22% Molina Healthcare. Da bist ja auch du mit im Boot, ne?
Ja, korrekt.
29% hat er zugelegt bei der Alibaba Group, 50% bei Shift for Payments.
Und, interessantes Unternehmen übrigens, ja, bitte mal anschauen.
Und JD.com um 100% nochmal aufgestockt. Also er geht jetzt voll auf China. Jim Cramer sagt ja auch, wenn ein chinesisches Unternehmen es unbedingt sein soll, Alibaba.
Okay.
Also sonst spannend. Bitte nichts in China. Jetzt die Nummer drei. Ja? Die Nummer drei. Hier haben wir the mastermind himself, Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway. Er hat die größte Reduktion gab es um 96,49% bei Ulta Beauty. Und das war doch ein bisschen verwunderlich für uns.
Überraschend,
oder?
Auch, ne? Weil es eben erst frisch zugelegt wurde und jetzt ist es doch wieder, ja, nicht, ne?
Vielleicht hat er sich den Chart nochmal angeschaut.
Ja, witzigerweise, so wie er eingestiegen ist, es bekannt wurde, ist die Aktie hoch. Und jetzt ist sie bekannt geworden, dass er raus ist und da ist die Aktie wieder genau dahin
gefallen. Wahrscheinlich aus Versehen, weil er irgendwas anderes, er wollte vielleicht was bei Amazon kaufen von Ulta Beauty und hat aus Versehen
das, Shit, Aktien
das
gekauft.
Unternehmen gekauft.
Er wollte so eine Alterscreme irgendwie. Wahrscheinlich.
Er hat um 7% reduziert. Capital One, er hat um 19% New Holdings reduziert, ist ja auch brutal gut gelaufen.
Ja.
Um 20% Xeros XM Holdings, um 22% die Bank of America, um 25% Apple. Was? Da hatte ja gar keiner drüber gesprochen. Und um 26% Charter Communications. Er hat zwei neue Aktien sich in sein Depot gelegt. 0,06% seines Portfolios sind jetzt die Pool Corporation. Und 0,21% Domino's Pizza.
Ja, Domino's hat das gemerkt im Kurs. Das war
ja
eine schöne Antwort.
Wahnsinn Preis. Eigentlich, ja. Da kauft er so ein klein bisschen,
ja,
und ist schon wieder drin. Möchtest du jetzt die Nummer 2?
Die 1 bitte.
Ach so.
Ja.
Gut, da kommen wir zu Daniel Loeb mit Third Point. Und der ist richtig viel immer unterwegs. Ja. Der hat verkauft zu 50% Meta, zu 44% die Microsoft. Dann ging es weiter mit 42% an Phenol, 28% Vistra, auch sehr gut gelaufen. 27% hat er von Amazon reduziert, ist aber weiterhin seine zweitgrößte Position in seinem Depot. Dann hat er 7% runtergenommen von PGE, ist auch wieder Energie. Apollo Global Management 5%, Jacobs Solutions 5,3%, das ist alles nicht mehr so erwähnenswert. Aber wo er richtig zugelegt hat, ist, und das ist echt viel, Clear Channel Outdoor Holdings, Hawaii Electric Industries, Ansys, CVSF, Tesla, Carpenter Technology, LPE Financial Holdings, Flutter Entertainment, Brookfield, hat er richtig stark gekauft mit 3,41% seines Depots, Live Nations hat er um 71,43% aufgestockt und die ICE, die Intercontinental Exchange, hat er um 108% aufgestockt. Das ist schon Leine, richtig, ja, stark, ja. Ja.
Schön gezogen.
So, jetzt der letzte ist Bill Ackman mit seiner Pershing Square. Und er hat reduziert um 17,67% die Hilton Worldwide. Hat dann nochmal Canadian Pacific Kansas City um 0,59% reduziert, nicht der Rede wert. Und Restaurant Brands um 0,61%. Vielleicht hat ihm der Burger bei Burger King nicht geschmeckt. Hm. Der wird jetzt bestimmt bei Yum, nee, er war bei Yum Brands schon lange mit dabei, auch schon mal mit dabei. Und er hat erhöht um 377% Brookfield, die Brookfield Corp, nicht die Asset Manager, und um 435% Nike. Also der scheint da wirklich was zu sehen bei Nike.
Ja, offenbar.
Wo er sagt, hier, jetzt muss ich mal was machen. Seitdem er investiert ist bei Nike, ist er 15% in dem im Minus.
Ja.
Auch. Er will seinen Einstandskurs nur ein bisschen drücken.
Ja, warum nicht, aber ist ja auch allzu menschlich. Ne?
Also nehmt es mal mit, vor allen Dingen da, wo wirklich stark aufgestockt wurde, kann man sich die Unternehmen anschauen. Brookfield, ein geiles Unternehmen.
Ja, absolut. Also hat doch eine tolle Entwicklung gemacht in den letzten Wochen, muss man jetzt sagen. Und Chapeau, du bist ja auch bei BAM dabei. Und deswegen.
Ich hätte damals beide kaufen sollen.
Ja.
Investment-Idee der Woche, Marcel, ich habe eine.
Ich habe auch eine.
Bitte.
Und zwar, auch wenn ich dächte, ich habe die schon mal gehabt dieses Jahr, bin mir gar nicht so sicher.
Ich gucke.
Es ist gerade jetzt der Moment, wo es eben
die Aktie
genau das tut.
Die du vor zwei Wochen als Idee hattest.
Ist das schon vor zwei Wochen? Ist das, ja?
Gilead.
Ja, also da vielleicht, okay, dann übrige ich noch eine zweite. Ich habe noch eine zweite Investment-Idee.
Bitte.
Da bin ich nicht so. Möchte aber darauf hinweisen, dass Gilead exakt an der Stelle, wo sie am alten Hochbahn korrigiert sind und jetzt nach oben drehen.
Mhm.
Also wenn man einsteigen würde wollen, könnte man die Chance durchaus jetzt nutzen. Dann sag du deine, ich finde meine gleich.
Ich habe einen ETF, nämlich den einen auf den MSCI World Healthcare.
Ja.
Da sind viele Pharmaunternehmen dabei. Und ich glaube, die werden die nächsten Wochen und Monate hier richtig Gas geben dann, weil wir wissen es wie immer, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, liebe Freunde. Und sobald dieser Typ im Amt ist, sollte es wirklich passieren, dann wird auch wieder die Zukunft gehandelt.
Ja.
Und die Zukunft ist schön, meine Damen und Herren.
Richtig, optimistisch bleiben und ja, da nach vorne schauen. Und ich bringe mit Hasi.
Hasi.
Habe ich die schon mal gehabt? Nein, das waren deine Investitionen.
Das waren, ich gebe sie dir. Egal was ist.
Also die sind ja so runtergekommen, auch hier relativ in meinen Augen irrsinnig, weil natürlich Trump an die Macht kommt, aber deswegen wird auch grüne Aktien werden trotzdem auch unter Trump gut laufen.
Ja.
Das war auch in den ersten Fällen so, Enphase 2016 bis 20 auch über 1000% sogar gestiegen, also nur mal als Beispiel. Und das wird jetzt bei Hasi nicht passieren, aber es ist natürlich.
Ich hatte sie, deswegen darfst du sie auch noch mitbringen.
Ja, also die ist natürlich ein Stück weit runtergefallen und dieses Stück weit ist ziemlich doll, was total irrsinnig war, rein fundamental, weil ja nichts geschäftlich passiert ist. Ne? Also dahingehend könnte man diese Chance nutzen, diesen Rücksetzer, der da jetzt stattgefunden hat und kann hier auch schnell mal wieder nach oben den Hebel nehmen, ja, ganz klar.
Liebe Leute, wir machen jetzt einen Deckel drauf.
Okay.
Bleibt sauber, investiert fleißig weiter, bleibt optimistisch, denn uns bleibt nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies, Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Bis dahin.
Und denk dran, Kfz-Versicherungsvergleich.
Sicher. Ciao.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.